Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, Ralf, für die technischen Bilder heute Morgen. Hast du meine Söhne glücklich gemacht. Die bahnen gerade Brücken in der Schule. Ja, also Technik hatten wir schon. Ecki, Schließanlage. Ich möchte euch ein bisschen in die Natur mitnehmen, in den Garten. Und ja, früher, als ich ein Kind war, so in meiner Jugend, da bin ich immer gern zu meiner Oma gefahren. Sie hat in Mecklenburg damals gelebt, mein Opa habe ich nicht mehr kennenlernen können und so kam es, dass sie ein großes Grundstück hatte, großer Garten und da bin ich immer gern hingefahren, in den Ferien, in den Sommerferien besonders und habe da all die Dinge gemacht im Garten, die ich zu Hause nicht so machen wollte, so Rasen gemäht und umgegraben, hat ihr geholfen, dass sie dieses große Grundstück ja pflegen konnte und behalten konnte. Und es gab auch einige Obstbäume in dem Garten. Obstbäume, ja, verschiedenste Dinge. Und in der Mitte, ganz in der Mitte, in der Wiese, da musste man immer den Rasenmäher drum zufahren, da stand ein Apfelbaum. Ich kann mich nicht mehr sehr gut an diesen Apfelbaum erinnern. Ich weiß aber, dass einmal, als ich da hinkam, da war das ganz komisch. Da waren nämlich Äste abgeschlagen, abgesägt. Und an diesen Ästen waren dann so kleine Äste irgendwie angeklebt und so bunt angemalt. Ja, und ich fand das ganz putzig. Und mein Vater hat mir dann erklärt, dass diese Äste, die kommen von einem anderen Apfelbaum und sind hier quasi, also eingepfropft nennt man das ja, an diesen Baum da in der Mitte von dem Garten. Und der Baum vorher war wohl nicht so dolle. Der hat sehr schlechte Früchte getragen oder gar keine, ich weiß das nicht so genau. Und ja, die Hoffnung war, dass diese Äste quasi da anwachsen an diesem Baum und den Baum irgendwie verbessern oder doch noch ein paar gute Früchte rauskriegt aus diesem alten, schlechten Baum. Ja, mittlerweile weiß ich, dass man das Einpfropfen nennt, nicht? Also wenn man Äste von einem anderen Baum nimmt, dann nimmt man quasi Äste von einem guten Baum, der viele Früchte trägt, der leckere Früchte trägt und pfropft die in einen anderen Obstbaum ein, der nicht so leckere Früchte oder nicht so gute Früchte trägt oder vielleicht gar keine mehr. Ja, das funktioniert wohl bei allen Obstbäumen, habe ich mir sagen lassen, aber besonders gut und einfach funktioniert das wohl bei Äpfelbaum. Und der Baum bei meiner Oma, das war ein Apfelbaum. Und das ist eine ganz bestimmte Technik. Da schneidet man in 60-Grad-Winkel Äste von einem guten Baum ab und dann schneidet man die Rinde an, in dem Baum, wo der Ast hin soll, weil zwischen Baumstamm und Rinde, da ist das, wo am meisten Lebenssaft des Baumes entlang geht und dort möchte man den neuen Zweig hinbekommen. Und in diese Wunde, da wird dann der neue Zweig hineingesteckt, fixiert und dann gibt's auch noch so Veredelungswachs, was man da drum kleben kann oder drum pinseln kann, um ja alle Krankheiten möglichst fernzuhalten. Und dann beginnt ein Vereinigungsprozess. Ja, irgendwie ist das ja ein Stück weit auch Transplantation. Total faszinierend, dass sowas funktioniert. Äste von einem anderen Baum, einem neuen Baum, wächst an. Im medizinischen Bereich, da kann man ganz viele Tricks und mit ganz viel Know-how kann man sogar ganze Organe transplantieren. Faszinierend, aber es scheint zu funktionieren. Ja, und wisst ihr, diese Veredelung, wie man das nennt, dieses Einpfropfen, ist ein wunderbares Bild für unsere Einheit in Christus, für unser Einssein in Jesus. Wir, die wir Kinder Gottes heißen, sind wie so ein Ast, so ein Zweig, der eingepfropft wird in diesen neuen Baum. Das ist Jesus, das ist Christus. Der Zweig wurde abgeschnitten von einem alten Baum und eingepfropft in den neuen Baum, das ist Christus. Und wir wachsen zusammen hin zu vollkommener Einheit. Ich bete noch. Herr Jesus, ich möchte dich auch noch mal einladen, Herr Jesus, dass du bei uns bist, Herr Jesus. Es geht um dich und es geht um uns und wie wir eins sind in dir und das einfach besser zu verstehen und daraus hinaus auch ja mehr aus der Einheit mit dir zu leben. Das ist mein Wunsch, Herr, dass wir das alle heute Morgen von dir hören und mitnehmen können, Herr Jesus. Amen. Einen großen Unterschied gibt es. Den muss ich gleich mal hier vorwegstellen. Einen großen Unterschied gibt es. Seht, beim Veredeln des Baumes, da nimmt man ja einen guten Zweig mit guten Früchten und pfropft in einen Baum, der verbesserungswürdig ist. Aber wie anders ist das bei uns nicht? Wir sind alle von einem sündigen Baum gekommen. Von einem, ja, hatten eine sündige Natur. Wir waren schlechte Zweige. Und diese schlechten Zweige werden in den guten Baum eingepfropft, in den perfekten Baum. Verkehrte Welt. Wir würden ja denken, wenn wir jetzt die schlechten Zweige in den guten Baum kommen, dann wird der gute Baum schlechter. Aber das Gegenteil passiert. Nicht nur, dass der gute Baum gut bleibt, sondern auch die Äste werden gut. Das ist verkehrte Welt. Bei Gott funktioniert das manchmal genau andersrum. Ein so ein Kuriosum gibt es auch in der Bibel, oder zumindest fällt mir eins jetzt so, ist mir eingefallen, in Hesekiel 47. In Hesekiel 47, das ist dieses Bild, wo lebendiges Wasser ausgeht vom Altarraum vom Tempel in Jerusalem. Und dieses lebendige Wasser wird zu einem Strom, und dieser Strom wird größer und größer und tiefer und größer. Und es heißt da, überall, wo der Strom langfließt, da sprießen Bäume hervor, es ist Leben da. Und zum Schluss fließt dieser Strom von lebendigem Wasser ins Tote Meer. Und ich habe selber schon mehrere Stunden im Toten Meer verbracht. Ich kann euch sagen, das Ding ist salzig. Und zwar so richtig salzig. Das ist so salzig, dass das heutige Jericho, was an der Nordküste gelegen ist, die brauchen keine Kläranlage. Ein ganzes Abwasser, das läuft einfach so ins Tote Meer. Und durch diesen Salzgehalt ist einfach das Tote Meer so aggressiv, dass das ganze Abwasser sehr schnell zersetzt ist. Ja, und was passiert, wenn Süßwasser auf Salzwasser trifft? Wir wissen, es wird auch salzig. Aber nicht so in Hesekiel 47. Das lebendige Wasser ist so stark, und so heißt es dann auch in Hesekiel 47, dass es sogar das tote Meer lebendig macht. Unvorstellbar. Sogar Fische sollen wieder wachsen im toten Meer. Unglaublich, wenn man da heute sich aufhält und sich das anschaut, diese Salzwüste, dass da nochmal Leben hervorkommt. Verkehrte Welt. Und so ist es auch bei dem Baum. Der Lebenssaft des perfekten Baumes ist so mächtig, dass er aus den schlechten Zweigen einen guten machen kann und gut macht. Und sogar dieser Ast die guten Früchte des Baumes hervorbringt. Und das Beste, das haben nicht wir selber getan. Das war nicht unsere clevere Idee. Das war nicht unsere Idee. Der Herr selbst ist es, der uns hier, ja, transplantiert hat. In Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Eins sei mit Jesus, Einheit in Christus, darum soll es heute gehen. Und ich habe drei Dinge, die wir besprechen wollen. Drei Dinge, die wir lernen wollen aus diesem Bild und aus unserer Einheit mit Christus. Nummer eins, wir haben eine neue Identität. Wir haben eine neue Identität. Wenn wir diesen Apfelbaum sehen, nicht, und da ist ein neuer Zweig drin, zu wem gehört jetzt dieser Zweig? Dieser Zweig und auch die Äpfel oder die Früchte, die er bringt, die werden zu diesem neuen Baum gerechnet werden. Nicht mehr zu dem alten Baum. Das sind die Früchte, das ist der Zweig von diesem Baum, wo er jetzt eingepfropft ist. Also quasi hat dieser Zweig eine neue Identität und das haben auch wir. Wir haben eine neue Identität, aber diese Identität hatten wir nicht immer. Früher waren wir wer anders. Unser originaler Baum, dort wo wir herkommen, unsere originale alte Natur, die war geprägt von unserem Ego, unserem Fleisch, wie die Bibel sagt, und war der Sünde sehr zuträglich. Und wir haben die Früchte des Fleisches hervorgebracht, welche wir so beeindruckend auch in Galater 5 beschrieben sehen. Und überhaupt schreibt die Bibel ja sehr viel von diesem tragischen Zustand unserer alten Natur. Doch was passiert, wenn wir zu Kinder Gottes werden? Dann werden wir abgeschnitten. Abgeschnitten von diesem alten Baum. Abgeschnitten von unserer alten Natur. Wir werden abgeschnitten. Und ich glaube, dass das ist, wenn die Bibel sagt, dass wir unserem alten Ich gekreuzigt sind. Wir sind abgeschnitten von unserer alten Natur. Abgeschnitten. Das ist für den Zweig ja eine große Sache. Abgeschnitten von dem, ja, von der Herkunft. In Römer 6, Vers 6 haben wir so einen Vers. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Wir sind abgeschnitten. Und das ist ja auch das, was wir in der Taufe feiern. Wir sind untergetaucht, wir sind in unserem alten Leben gestorben. Wir sind eins mit Jesus in seinem Sterben. Wir sind abgeschnitten. Abgeschnitten, aber nicht weggeworfen, nicht vernichtet. Denn so wie wir eins sind mit Jesus in seinem Sterben, so sind wir auch eins mit Jesus in seiner Auferstehung. Die Taufe endet ja nicht mit dem Untertauchen, wir tauchen auch wieder auf zu neuem Leben. Und so sind wir eingepfropft in den Baum des Lebens, haben ein neues Leben in Jesus und damit auch eine neue Identität. Wir gehören jetzt nicht mehr zu diesem Baum der alten Natur. Wir gehören jetzt zu Jesus. Und wie der eingepfropfte Zweig im neuen Baum jetzt auch zu diesem gezählt wird und auch die Früchte, so auch wir. Gott sieht uns wirklich nicht mehr als Teil des gefallenen, sündigen, verlorenen Menschen an. Ich bin nicht mehr der sündige Jonas, sondern ich bin jetzt ein Kind Gottes. Eine neue Identität. Und das ist es, wenn wir von Einheit mit Christus reden. Und das macht übrigens auch gar keinen Unterschied, ob du dich so fühlst oder nicht. Wisst ihr, vielleicht fühle ich mich heute nicht so verheiratet. Vielleicht habe ich einen schlechten Tag oder irgendeine Art von Streit mit meiner Frau gehabt. Ich fühle mich heute nicht so verheiratet. Aber das macht nichts, weil ich bin es trotzdem, weil da ist ein Bund eingegangen worden, der gilt für immer. Und so ist es auch mit unserer Einheit mit Jesus. Egal, ob du dich so fühlst oder nicht, das macht nichts. Es ist ein Fakt, es ist ein Rechtsakt. So real wie deine Taufe, so real, dass dein Name im Buch des Lebens steht, so real bist du eins mit Jesus. Wenn du einmal zum Richterstuhl kommst, dann geht es nicht darum, was für Taten du getan hast, sondern es geht nur darum, steht dein Name im Buch des Lebens und bist du eins mit Jesus. Und das ist das Gleiche. Alle Gläubigen sind auch eins mit Jesus. Dessen können wir uns sicher sein, das ist ein Fakt. So, jetzt dürfen wir Folgendes nicht vergessen. Wir alle wissen das. Wir haben eine neue Identität, Halleluja. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, preist den Herrn. Wir sind zur Freiheit berufen. Gott sieht uns wirklich als getrennt von Sünde und Schuld an und wir sind abgeschnitten von unserem alten Ich, gekreuzigt unserem alten Ich. Aber heißt das jetzt auch, dass wir nicht mehr sündigen können? Heißt das jetzt auch, dass wir perfekt sind, dass wir der Versuchung nicht mehr zuträglich sind, keine falschen Gedanken mehr haben? Nein, das heißt es nicht. Schaut, der eingepfropfte Zweig, der hat eine neue Identität. Die kam so, von jetzt auf sofort. Aber der Zweig hat noch eine Menge Material, besteht noch aus einer Menge Holz vom alten Baum, vom alten Ich. Da ist noch viel, ja, sündiges Material oder Material mit sündiger Vergangenheit. Also wir haben von heute auf morgen wirklich eine neue Identität. In Bezug auf Sünde bist du gereinigt. Gott sieht dich wirklich als getrennt von Schuld und Satan an. Aber der Prozess der Heilung und der Prozess des Jesus immer ähnlicher werden, der Heiligung, der hat gerade erst begonnen. Wisst ihr, mir hat dieses Bild von diesem eingepfropften Zweig enorm geholfen, diese Stellen in der Bibel zu verstehen, wo es darum geht, dass unser altes Ich gestorben, gekreuzigt ist. Gibt es übrigens 6-mal insgesamt. Römer 6, Vers 6 habe ich gelesen. Ich lese das nochmal. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass ich der Sünde gestorben bin? Ich habe hier, also man kann ja durchaus reinlesen, dass gekreuzigt sein heißt, ich bin ausgelöscht, ich bin vernichtet. Aber manchmal finde ich mein altes Ich immer noch sehr lebendig. Und das ist ja keine kleine Sache. Wenn wir hier nicht ganz klar sehen, dann ist das wirklich ein großer Angriffspunkt des Teufels, nicht? Dann kann ja Satan sagen, ja Jonas, was bist du denn für ein Christ? Du sündigst ja immer noch. Schlechter Christ. Bist du vielleicht überhaupt kein Christ? Das ist ein Angriffspunkt für Selbstzweifel. Und vielleicht das Schlimmste, es hindert uns daran, aus der Fülle Gottes zu leben. Was ist die Fülle Gottes? Zum Beispiel Kolosser 1, 27, Christus in euch ist die Hoffnung in Herrlichkeit. Aber das ist ja der Punkt. Wer steht denn freiwillig auf und sagt, Jesus lebt in mir? wenn er gleichzeitig weiß, er sein geschlagenes Leben lebt? Die Antwort ist folgendes. So wie es hier im Römerbrief und auch in den anderen Stellen gebraucht wird, bedeutet Tod oder gekreuzigt sein konkret als Trennung von etwas. Wenn ich gestorben bin mit Christus, dann sieht uns Gott wirklich, und ich wiederhole mich, wirklich als getrennt an von Schuld, Sünde und Satan. Es ist nicht länger ich, weil das alte Ich ist mit Jesus ans Kreuz gegangen. Das neue, das erlöste Ich, hat eine komplett neue Orientierung zu Gott hin. Und nicht mehr die Orientierung Richtung Fleisch und Ego und Schuld und Sünde. Wir können auch sagen, unsere alte Identität ist irgendwie noch da. Aber sie ist nicht mehr gültig. Sie ist nicht mehr rechtskräftig. Hier so ein Pass, wenn ihr so einen Pass habt, ne, mit ganz vielen Stempeln, in welchen Ländern ihr schon wart, der läuft irgendwann ab. Dann ist da ein Enddatum drauf. Und ihr müsst ihn dann nicht wegschmeißen, der kann auch ungültig gemacht werden, da so ein Loch rein oder eine Ecke wird abgeschnitten. Wie auch immer, es ist immer noch dein Pass. Aber er ist nicht mehr gültig. Du hast jetzt einen neuen Pass. Du hast jetzt einen neuen Pass, eine neue Identität in diesem Fall. Und der Zweig ist abgeschnitten vom sündigen Ich, gekreuzigt unserem alten Ich. Und so unser Zweig genießt jetzt die Einheit mit Christus. Aber unser Zweig hat eben eine Vergangenheit, die nehmen wir mit. Und wir sind alles andere als ausgelöscht. Der Prozess der Heilung und der Heiligung, der beginnt erst jetzt. Aber stellt euch mal dieses, oder macht euch mal dieses Privileg begreiflich. Wir haben das riesige Privileg, als schlechte Äste genommen zu werden und in den guten Baum eingepfropft zu werden. Wir gehören jetzt zum guten Baum und werden auch gut gemacht. Der Lebenssaft des perfekten Baumes fließt durch unsere Äste. Er macht uns gesund. Er heilt uns und macht uns so richtig lebendig. Ja, mehr noch, wir dürfen sogar die guten Früchte des Baumes von Jesus hervorbringen. Und das alles haben nicht wir gemacht, sondern es hat der Gärtner aus sich selber ausgesucht. Er hat dich ausgewählt und umgesiedelt. Wie klingt vor diesem Hintergrund so manch andere Bibelpassage in euren Ohren? Zum Beispiel Galater 2, Vers 20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Drei Konsequenzen aus der Einheit mit Jesus. Erstens, wir haben eine neue Identität. Zweitens, wir haben eine neue Geschichte. Wir haben eine neue Vergangenheit. Geschwister, es wird immer besser. Der Zweig im neuen Baum bedeutet nicht nur, dass er in einem neuen Baum ist, sondern es bedeutet auch, dass die Geschichte, die Vergangenheit von diesem neuen Baum jetzt auch zu der Geschichte von diesem Zweig wird. Ihr wisst das ja, wenn man den Baum umhaut und dann sich die Jahrringe anschaut, da kann man ablesen, wie alt der Baum ist. Aber man kann auch viel mehr ablesen. Man kann wichtige Ereignisse im Leben des Baumes ablesen. Zum Beispiel, wenn es einen Blitzeinschlag gegeben hat, der vielleicht so heftig war, dass der Baum fast draufgegangen wäre. Das sieht man dann. In diesem Jahrring, wo das passiert ist, gibt es da einen großen Ausriss, ein großer schwarzer Fleck. Davon weiß der Zweig gar nichts. Der ist gerade erst dazugekommen. Aber er wird trotzdem Teil dieser Geschichte. Ganz automatisch. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn du eins mit Jesus bist, dann wird auch die Geschichte von Jesu deine Vergangenheit. Ganz automatisch, weil du bist jetzt eins mit ihm. Jesu Kreuzigung, Auferstehung, Jesus Wunder, die er tat, alle Taten, die er tat, sie werden jetzt auch Teil von dir, und denn du bist Teil von ihm. Halleluja. Wenn du einmal vor den Richterstuhl kommst, dann musst du gar nicht so all deine armseligen Taten aufzählen. Nein, du kannst oft all die Taten, die Christus getan hat, die zählen jetzt auch für uns. Denn es ist jetzt auch unser Baum. Mehr noch, Römer 11 erzählt uns, dass wir eingepfropft sind in den Ölbaum. Und der Ölbaum, das ist Gottes Volk Israel. Und damit wird auch das ganze Alte Testament Teil deiner Geschichte. Teil unserer Geschichte. Das ist übrigens auch besonders ein wichtiger Punkt für Kulturen, die deutlich mehr geschichtsbewusst sind, also so Ahnenkulturen, die in einer Familientradition stehen. Das ist enorm wichtig für diese Kulturen, die Vorfahren zu ehren, zu schätzen. Vieles würden wir als Christen überhaupt nicht unterschreiben. Da geht es auch viel in die okkulte Richtung. Aber für diese Kulturen oder für Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, ist einfach diese Familientradition unglaublich wichtig. Davon abgeschnitten zu werden, das ist, ja, lebensbedrohlich. Und wie schlimm ist das für diese Menschen, dass sie ein ganzes Stück davon verlieren, wenn sie Christen werden? Teilweise bewusst, weil sie an diesen okkulten Praktiken nicht mehr teilnehmen können. Teilweise auch unverschuldet, weil sie vielleicht ausgestoßen werden aus den Familien. Und wie wichtig ist das für diese Christen, die diese Familientradition verlieren, dass sie eine neue Familiengeschichte haben, dass sie zugerechnet werden, ja, dass sie auf Vorfahren verweisen können bis Abraham. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für sie. Aber natürlich ist der wichtigste Aspekt hierbei, dass Jesu Vergangenheit am Kreuz auch unsere Vergangenheit wird. Vielleicht nochmal auf Römer 6, Vers 6 verwiesen, nicht? Paulus, der sagt, dass wir gekreuzigt sind mit Jesus. Und das können auch hier wir ganz gut verstehen. Ich glaube, dass Paulus das wirklich meinte, dass wir mit Jesus gekreuzigt sind. Das können wir wirklich sagen und beanspruchen, auch wenn du vielleicht noch nie am Kreuz gehangen hast. Ich habe noch nicht am Kreuz gehangen. Und trotzdem können wir das wirklich sagen, denn wir sind eins mit seinem Leib. Wir sind eins. Preist den Herrn, wir haben seine Geschichte. Wir sind gekreuzigt mit ihm, wir sind begraben mit ihm, aber wir sind auch auferstanden mit ihm. Punkt 3. Wir haben auch eine neue Familie. Und das ist was ganz Besonderes und Wertvolles. Wenn ein Baum oder ein Zweig in einen Baum eingepfropft wird, dann kommt der meist selten allein, dann wird der Baum so richtig veredelt und dann werden viele Zweige eingepfropft. Und diese Zweige, die können von ganz verschiedenen Bäumen kommen, mit verschiedenen Früchten, mit verschiedenen Erntezeiten. Und dann kannst du, wenn das alles funktioniert hat, wirklich Früchte ernten mit verschiedenen Geschmäckern zu verschiedenen Erntezeiten über das ganze Jahr verteilt von einem Baum. Das ist eine feiernde Sache. Was hier so beeindruckend ist, ist, dass du nicht der einzige Zweig bist, der eingepfropft ist in den Baum Christus. Weißt du, der neben dir sitzt, der ist auch ein Zweig am gleichen Baum. Und der hinter dir sitzt, ist auch ein Zweig am gleichen Baum. Der Leib Jesu kann viele neue Zweige gepflanzt haben. Wisst ihr, wenn ich hier im Gottesdienst sitze und sehe, wer hier also alles sitzt, dann freue ich mich immer, boah, was für ein bunter Blumenstrauß das doch ist, mit verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Begabungen. Jeder ist wertvoll und von denen von euch, die ich schon ein bisschen besser kennenlerne, weil wir uns unterhalten haben, getroffen haben, da kann ich das sogar noch besser einschätzen. Wow, wie verschiedene Begabungen, wie verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten sind doch hier schon allein hier versammelt. Verschiedene Zweige. Und das sind nur wir. Ich meine, wie viel mehr Zweige gibt es hier noch in Leer? Brüder und Schwestern. In Ostfriesland. Wie viele Zweige sind doch weltweit an dem Baum? Übrigens, so euch einen fertig veredelten Apfelbaum, den könnt ihr euch auch aus der Baumschule holen. Und dann kann es passieren, dass da schon Äste eingepfropft sind, also fertig eingepfropft sind, ein Zweig, der bringt Früchte, Frühfrüchte. Mit im Sommer, wenn es am heißesten ist, ist ein bisschen sauer noch, sehr erfrischend. Dann, wenn du es wirklich nötig hast im Hochsommer, dann ist der fertig und bringt seine Früchte. Und dann ein zweiter Zweig, der bringt Früchte hervor, ja, so typische Äpfel, wie man sie sich halt vorstellt. Im Herbst süße Äpfel, der Prototyp eines Apfels, damit kannst du dann Kuchen machen. So stellt man sich einen Apfel vor. Und dann gibt's einen dritten Zweig, der wird reif. Seine Früchte werden reif, wenn schon alles andere abgeerntet ist. Im Oktober, Anfang November, die Spätfrucht. Ja, welcher Apfel ist jetzt der beste? Wisst ihr, manchmal, ich wäre gerne so direkt in der Ansprache mutig wie Ecki oder ein bisschen besser im Smalltalk, schneller reinkommen ins Gespräch oder geduldiger. Aber wenn Gott mich sieht, Gott liebt mich, weil Gott pflegt mich. Gott hat viel in mich hineinvestiert und Gott sieht Dinge in mir, Qualitäten in mir, die sieht niemand anders. Auch wenn ich vielleicht manchmal eine extra Runde brauche, im ersten Biss vielleicht ein bisschen sauer schmecke. Gott liebt mich. Der Gärtner liebt uns alle. Und das ist, was ich meine, ist, wenn wir eine neue Familie haben, die sich gegenseitig ergänzt und sich gegenseitig bereichert. Ich muss mich mit niemandem vergleichen. Denn der Gärtner ist stolz genau auf dich. Darum sollten wir uns auch gegenseitig akzeptieren und uns nicht gegenseitig richten und vorschnell kritisieren. Denn der Gärtner ist stolz auf sie alle. Ja, drei Punkte. Habe ich gesagt, drei Punkte? Ach, was soll der Geiz? Ein Punkt mehr. Punkt vier. Du hast immer noch Wunden. Du hast immer noch Wunden, aber sie werden geheilt werden. Wir alle haben Wunden und Narben und diese verschwinden auch nicht mit der Bekehrung. Warum das so ist, so genau weiß ich das auch nicht. Irgendwie wäre es ja schön, wenn wir mit der Bekehrung alle schon perfekt wären. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier alle perfekt wären, dann hätten wir recht wenig Mitgefühl mit Leuten, die noch nicht perfekt sind. Auf jeden Fall gibt es da keinen Schalter. Aber Gott kann uns trotzdem gebrauchen. Gott gebraucht uns auch. Er kann uns sogar besonders wegen unserer Wunden gebrauchen. Ich bin nicht der große Filmschauer, kenne mich da nicht so aus, aber vor Jahren habe ich mal einen Film geschaut, wurde ich eingeladen zu Christina Nobel, die Mutter der Niemandskinder heißt der Film. Extrembeispiel sicherlich, aber diese Frau hat eine extrem schreckliche Kindheit gehabt in Irland. Also mit ihr will niemand tauschen. Und das wird in diesem Film auch sehr eindrücklich beschrieben, von daher kann ich diesen Film auch nur begrenzt empfehlen. Aber diese schreckliche Kindheit befähigte diese Frau später, sich unglaublich mit Waisenkindern zu identifizieren in Vietnam, dort Waisenhäuser zu bauen, gegen alle Widerstände. Und sie wird heute noch als die Mutter Teresa von Vietnam genannt. Sicherlich ein Extrembeispiel, aber jeder von uns hat Wunden. Und das Wunder ist, dass Jesus dich gebrauchen kann und möchte. Jesu Licht scheint sogar durch unsere Risse hindurch, durch unsere Zerbrochenheit hindurch. Und es ist interessant, dass selbst wenn wir uns mit Glaubenshelden beschäftigen, ich weiß nicht, was deine Glaubenshelden sind, ja? Lass es Hudson Taylor sein, Timothy Keller, Dietrich Bonhoeffer. Wenn man da sich genau mit beschäftigt, das waren keine perfekten Menschen, die hatten Probleme. Und Gott hat sie trotzdem gebraucht. Auch die biblischen Charaktere, Abraham, Mose, David, die werden nicht als perfekt beschrieben. Und trotzdem als Freunde Gottes und Gott hat sie mächtig gebraucht. Ich denke, wir dürfen das ein Stück weit akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind. Es ist okay, nicht okay zu sein. Gott gebraucht uns trotzdem. Ich habe ein Bild gesehen von einer Künstlerin, die macht aus zerbrochenem Porzellan. Die klebt dieses zerbrochene Porzellan in 1000 Einzelteilen, klebt sie mühsam wieder zusammen und sie nimmt dafür einen Kleber, der Kleber ist besonders auffällig. Also wenn das ein weißes Porzellan ist, dann nimmt sie goldenen Kleber und klebt das alles wieder so zusammen. Und das zusammengeklebte Gefäß, das könnt ihr euch vorstellen, ist sehr auffällig. Es ist schon richtig Kunst. Es fällt auf. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein gutes Bild dafür, wie das funktioniert. Wenn wir unsere Wunden akzeptieren und zulassen, dass Gott durch sie hindurchfließen kann, dann können diese Wunden heilen. Die Narben werden bleiben, aber wir sind geheilt. Das ist aber mitunter ein langer Prozess. Es ist aufwendig, alles zu kleben, das richtige Teil zu finden, zu säubern, zu kleben. Dann muss der Kleber austrocknen, erst dann kann das nächste Stück geklebt werden. Es dauert, es ist ein Prozess. Da gibt es noch eine Menge zu heilen. Und ich darf auch bekennen, dass ich noch nicht wieder komplett zusammengeklebt bin. Übrigens interessant ist, dass unser Partner da auf unseren Prozess, auf unseren Heilungsprozess oft einen besseren Blick hat als wir selber. Oh, ich bin immer noch so ungeduldig. Ja, da sagt meine Frau, ja, aber ich weiß, wie du vor 10 Jahren warst. Da ist doch ein Unterschied. Manchmal sehen andere Menschen da doch besseren Fortschritt, haben einen besseren Blick auf unseren Fortschritt. Aber natürlich wird vollkommene Heilung erst erreicht sein, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind. Aber preis den Herrn, der Prozess ist jetzt schon im Gang. Gott arbeitet schon jetzt an uns und er kann uns schon jetzt gebrauchen. Halleluja. Ein letzter Punkt. Du musst immer noch zurechtgestutzt werden. Oh, das ist nicht so angenehm. Das kann wehtun. Warum muss ich heute noch beschnitten werden? Während meines Zivildienstes war ich verantwortlich für eine riesen Rosenrabatte. Und es half nichts. Einmal im Monat musste ich raus und die ganzen Rosen beschneiden, damit sie nach wie vor schöne Blüten hervorbringen. Und am Ende der Saison, vor dem Winter, da habe ich sie sogar komplett abgeschnitten, sodass sie im Frühjahr dann wieder mit neuer Kraft von vorne starten konnten. Ja, und so ist es auch bei Obstbäumen, nicht? Wenn die ganzen Triebe sprießen können in alle Richtungen und immer größer werden, dann werden die Früchte immer kleiner. Es hilft nichts. Der Baum muss regelmäßig beschnitten werden und das ist für den Moment, für den Baum sicherlich nicht so angenehm. Gott muss an uns arbeiten. Gott arbeitet an uns. Und das tut er übrigens vor allem durch andere Menschen. Wie wichtig ist es da, einen oder mehrere Mentoren zu haben? Begleitung, Leute, die dir sagen, wo deine Risse sind, wo deine Wunden sind. Hast du solche Leute? Wenn nicht, ermutige ich dich, sie zu finden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mehr bereit sind, als man manchmal denkt, diese Begleitung zu übernehmen. Hast du deine Identität in Christus studiert? Heute Morgen haben wir das gemacht. Da können wir einen Haken dran machen. Aber das kann man immer wieder mal machen. Wisst ihr um euren Charakter? Was für ein Zweig bist du? Was für Früchte bringst du hervor? Bist du von einer schnell wachsenden Sorte oder eher introvertiert? Es ist gut zu wissen, zu wem Gott dich gemacht hat. Da müssen wir nämlich auch nicht dagegen rebellieren. Gegen die Natur. Meine Familienkonstellation. Es ist interessant zu wissen, wichtig zu wissen. Wer war mein Vater? Wo komme ich her? Letztendlich hat Gott uns da hineingesetzt. Und wir brauchen nicht dagegen zu rebellieren, wer du bist. Und auch die schwierigen Dinge zu realisieren, die du vielleicht schon geerbt hast von deinen Eltern. Vielleicht mal ein paar Beispiele dazu. Wie Gott an dir arbeitet. Oft geht es um die Kleinkorrekturen, nicht darum, dass wir eine 180-Grad-Kurve drehen müssen. Ein paar Grad oft. Und es ändert den Kurs, wo wir landen, schon gewaltig. Du musst immer noch zurechtgestutzt werden, aber dadurch wirst du mehr Frucht bringen. Fünf Konsequenzen aus der Einheit mit Jesus. Du hast eine neue Identität. Jesus sieht dich wirklich als getrennt von Schuld und Satan an. Wir haben eine neue Vergangenheit. All die Vergangenheit Jesu, die Geschichte von Jesu auch am Kreuz, das ist auch unsere Geschichte. Wir sind Teil von seinem Leib. Wir haben eine neue Familie. Halleluja. Du hast immer noch Wunden, aber sie werden geheilt werden. Und du musst immer noch zurechtgestutzt werden, aber dadurch wirst du mehr Frucht bringen. Amen.